da ein Bild. Weiß jemand, was das ist? Nein, nicht Masada. Das ist auch nicht in Israel. Auch nicht auf Australien. Nee, sieht aus wie der Fels. Nee. Das ist ein Zikkurat. Wer hat schon mal gehört, Zikkurat, das Wort? Was ist das? Ja, ein Tempelbau, ein Stufenturm, sage ich mal, ein Stufenturm. Und dieser hier ist in der Stadt Ur. Ur ist wo heute geografisch anzufinden? Südirak, genau, ja, das ist im Süden vom Irak. Und hier von dem hier, man kann mal ein Bild noch weitermachen. Ja, gut, sieht man auch nicht viel besser jetzt. Die Fassade und die Treppe hat Saddam Hussein noch restaurieren lassen, als er noch bessere Tage damals, also in den 80ern war das, glaube ich. Und vielleicht nochmal ein Bild zurück. Obendrauf, also dieser Haufen da oben, das ist dann praktisch noch das nicht restaurierte. Und da waren dann noch Stockwerke obendrauf. Und ganz oben war dann ein Tempel, wo der Mond angebetet wurde oder Opfer auf den Mond gebracht wurden. Und ich habe mich da nicht vertieft, aber irgendwo habe ich auch was von Menschenopfern gelesen, aber da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, habe da nicht weiter recherchiert an der Stelle. Aber eins hat mich dann nämlich umgehauen oder fasziniert, als ich nämlich gehört habe, wie alt das Ding ist. Und das Ding ist aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Jetzt, wenn man weiß, wann Abraham gelebt hat, also ich sag mal so 2200 vor Christus ungefähr, ordnet man ihn zeitlich ein, dann heißt es, dass das Ding da mit hoher Wahrscheinlichkeit schon gestanden hat oder gerade eine Baustelle war. Also man kann ja da nichts garantieren, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein, dass Abraham, unser Abraham, dieses Bauwerk gesehen hat, mit seinen Augen, weil es in seiner Stadt war, wo er geboren wurde. Und das fand ich dann doch sehr faszinierend. Heute geht es um Abraham und ich sage gleich, ich erzähle mehr so vom Anfang von Abraham. Und in der Anfangszeit von Abraham hieß er ja auch noch gar nicht Abraham, sondern da hieß er noch Abram. Aber weil ich mir da die Zunge breche, sage ich einfach immer Abraham. Nur wenn ich dann Bibel vorlese, dann steht Abram und dann lese ich wahrscheinlich auch Abram. Und jetzt wollen wir gleich mal mit einem Bibeltext anfangen dazu. Ja, ganz genau. Der Hannes ist mein Folienmensch. Also, 1. Mose 11. Das ist der Familienstammbaum von Terach. Terachs Söhne sind Abram, Nahor und Haran. Harans Sohn ist Lot. Haran starb zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimat Ur in Babylonien. Sowohl Abram als auch Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Milka war die Tochter von Haran und Jiskas Schwester. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Wenn ich jetzt in der Jungschar die Geschichte erzählen würde, dann hätte ich jetzt eine super Aufgabe, wenn wir sagen, hey, malt mit den Informationen jetzt mal einen Stammbaum. Aber ich habe das jetzt mal für euch gemacht. Also nur so als Übersicht, also Terach, der Papa von dreien, der Haran, drei Kinder, aber früh verstorben und Nahor heiratet praktisch seine Nichte. Und die Herkunft von Sarah, Abrams Frau, ist jetzt nicht bekannt. Ich lese weiter. Terach verließ Ur in Babylonien, um in das Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram mit und seinen Enkel Lot, den Sohn Harans. Auch seine Schwiegertochter Sarai ging mit, die Frau seines Sohnes Abram. Sie kamen bis nach Haran und blieben dort. Terach wurde 205 Jahre alt, er starb in Haran. Jetzt noch sieht man noch mal kurz den Stammbaum. Also praktisch die ich jetzt da umkringelt habe, praktisch drei Generationen, die sind die, die sich auf den Weg gemacht haben, auszuwandern oder wegzusiedeln. Was war das für eine Zeit damals? Habe ich mich gefragt. Was hat die Menschen beschäftigt? Und wenn man die Kapitel sich davor und danach anschaut, dann habe ich festgestellt, okay, unmittelbar vorher, also noch zwei Kapitel vorher, ging es um Noah. Das war nach der Sintflut. Was ich euch vorgelesen habe, das stand in 1. Mose 11. Ich weiß nicht, weiß jemand, was am Anfang vom 1. Mose 11 steht? Welche bekannte Geschichte? Oder will jemand raten? Da kommt der Turmbau zu Babel. Und der endet ja damit, da heißt es mit einem Satz, und weil die Sprachen verwirrt waren, zerstreuten sie sich auf der ganzen Erde. Jetzt glaube ich, diese Zerstreuen, das war nicht dann in dem Monat geschehen, sondern das war über einen längeren Zeitraum. Und so verstehe ich, auch wenn ich die Kapitel lese, auch die Stammbäume, die da drin sind, da heißt es dann, der und der ist der Vater dann von dem Volk geworden und der gründet die Stadt und so. Also es war ein Zeitraum, wo die Menschheit davon nach der Sintflut Zweistromland irgendwie da neu angefangen haben, wo die sich ausgebreitet haben. Und es passt auch hier, also für mich auch diese von Terach und seiner Familie, dieser Aufbruch aus dem Südirak weg, passt für mich noch in diese, zumindest in die Nachwehen von diesem Ausbreiten der Völker. Zumindest war das im Bewusstsein der Menschen ganz stark vorhanden, dieses Ausbreiten, was bei uns jetzt nicht so ist. Bei uns, die Erde ist besiedelt. Ja, wir haben unsere Migrationsströme innerhalb der besiedelten Erde, aber nicht, wie es auch noch in unserer jüngeren Geschichte kennen, so mit Amerika oder so, vor 200 Jahren. Aus Deutschland sind Leute ausgesiedelt, haben auch neue Städte gegründet, sind hier aufgebrochen und waren weg. Und so war das damals auch. Also Sippe von Terach macht sich auf, um ihr Glück zu finden. Erstes Ziel, Kanaan, also eine Folie weiter kannst du machen. Und hier habe ich mal die Strecke, dann kann man sehen, die da zurückgelegt haben, vom Ur im Südirak nach Haran, wo sie sich ja dann sesshaft gemacht haben. Nach Kanaan sind sie nicht gekommen. Und auch, was auch noch zu bedenken ist, in diesem Aufbruch von Terach, dem Patriarchen da, kommt auch Gott nicht vor. Also es ist nicht so, Gott gibt, also wie bei Abraham, dann Gott gibt ihm den Auftrag, hey, zieh los, sondern einfach, die sind losgezogen, er wollte nach Kanaan, vielleicht hat er irgendwie gehört, da ist noch schönes Land oder was weiß ich, aber da steht nichts von Gott. Dann gehen wir eine Folie weiter. Ach so, genau. Nochmal eine zurück. Ah ja, ja genau, die. Nee. Die meint, nee, die erste da jetzt kommt. Was? Ah ja, für mich, ich habe immer so gedacht, hey, der Terach und so, das war so eine geistliche Sippe, die dann, wo der Abraham raus entstammt ist, aber dem war gar nicht so, habe ich festgestellt. Denn geistlich waren die ganz anders unterwegs. Und da gibt es einen ganz interessanten Hinweis im Buch Josua. Jetzt gehen wir eine Folie weitergehen. Eine Folie. Und das war 800 Jahre später etwa. Die Israeliten haben Kanaan unter Josua eingenommen. Und dann spricht Josua zum Volk Israel, zum Versammelten und sagt das, was hier steht. So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstroms und verehrten fremde Götter. Das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams und Nahors. Das heißt, Terach, Papa von Abraham, war ein Götzenanbeter. Ich kenne keinen Hebräisch, ich habe das in verschiedenen Übersetzungen verglichen. Das ist zum Teil ganz stark ausgedrückt. Terach, also der Götzendienst, bezieht sich hier ausdrücklich auf Terach. Das heißt, in den Tempel, den wir vorhin gesehen haben, ich weiß es natürlich nicht, wenn der da schon stand, waren die vielleicht an diesen Kulten und an diesem Glauben da beteiligt. Das heißt, Abraham kommt aus einer Familie, er hatte da keinen geistlichen Hintergrund oder so, oder ein Fundament, da war nichts da. Das waren heidnische, würden wir heute sagen, Götzenanbeter. Bevor dann gleich Gott ins Spiel kommt, wollte ich noch einen Satz zu dem Ort Haran sagen, wo die dann ja gelandet sind. Der liegt ja in der Südtürkei. Ich weiß nicht, war jemand mal dort in Haran? Da gibt es so Trulli-Häuser, auch touristisch in Südosttürkei. Und ich habe mir überlegt, warum hieß die Stadt Haran wie der verstorbene Sohn von Terach? Weil die sind ja dahin gezogen. Und jetzt, ich habe versucht herauszufinden, hey, haben die Stadt gegründet oder war da schon was? Und der Bibeltext allein, so wie ich den verstanden habe, der gibt es jetzt nicht her. Also da kann sein, da war eine Siedlung oder da war schon eine Stadt. Aber von dem Gesamtkontext, dass ich denke, hey, das war eine Zeit, wo du Städte auch gegründet hast und wer Macht hatte, das sieht man in dem Stammbaum auch davor, der war mächtig und hat Assur oder Ninive gegründet. Wenn du Macht hattest oder Einfluss hattest, dann hast du danach aus so einer Siedlung dann deinen Namen aufgedrückt. Oder vielleicht in dem Fall dem Namen von deinem verstorbenen Sohn. Ich weiß es nicht. Fakt ist nur eins, bis heute gibt es den Ort und er trägt den Namen von Abrahams Bruder sozusagen. Und eine Parallele habe ich auch noch gefunden, dass in Haran auch in der ganz frühen Zeit der Mond verirrt wurde. Weiß jetzt auch nicht, war das einfach schon, hat sich das so ausgebreitet oder hat es sogar Terach mit importiert? Keine Ahnung, einfach so Überlegungen, die ich mir gemacht habe, warum heißt die Stadt Haran? Dann gehen wir weiter. Genau, jetzt tritt Gott auf den Plan. In Haran spricht er diese Worte, die uns sehr bekannt sind. Gott zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich weiß nicht, wie Gott gesprochen hat oder wie er da die Botschaft bekommen hat von Gott. Auf was davor bei Abraham da war oder auch eben nicht da war. Aber Gottes Ansprache kommt zu Abraham ganz direkt und unmissverständlich. Und was mir hier aufgefallen ist, dass Gott sich nicht vorstellt, weil sonst, wenn man da im Alten Testament liest, da stellt sich Gott ganz oft vor, fällt jemand irgendeine Stelle ein, wo Gott sich irgendeiner Person vorstellt, später? Fällt jemand irgendwas ein? Dornbusch, was sagt er da? Weiß es jemand? Bitte? Im Weiteren offenbart er diesen Namen, aber zuerst sagt er was anderes. Er fängt an, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mir ist eingefallen, bis noch nicht so lang nach Abraham, bei Jakob an der Himmelsleiter, also der Enkel von Abraham. Da stellt sich Gott vor, als Jakob flieht vor Esau, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, ich bin der Gott Isaaks. Jakobs noch nicht. Und so stellt er sich vor als Gott. Hier stellt er sich nicht vor, weil keine Grundlage da ist. Also, wir haben da einen und Gott fängt mit ihm was ganz Neues an. Gehen wir eine Folie weiter. Und hier nochmal zu der Josua-Stelle. 800 Jahre später, als was Josua rückblickend sagt darüber. Fremde Götter hatten wir vorhin schon und dann heißt es, aber dann holte ich euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats. Und das habe ich auch in mehreren Übersetzungen gelesen. Es ist ja ganz einfach heute mit Bible-Server. Kannst das nebeneinander an, musst nicht blättern und aufschlagen. Da heißt es so ausdrücklich, er holt ihn raus. Er holt ihn raus und setzt ihn auf die andere Seite vom Euphrat. Haran und Ninive, Ur und Haran, das war beides auf der Seite des Euphrats. Und Kanaan, wo Abraham hin sollte, war auf der anderen Seite vom Euphrat. Also Gott holt den Abraham raus und macht eine klare Trennung zum Alten. Er stellt ihn auf die andere Seite. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht auch eben, er holt ihn raus, auch von dem Einfluss, vielleicht, der nicht gut war, um einen Neubeginn zu schaffen. Und so ist es ja auch bei uns, kann es gut sein, zu Orten oder Personen, die uns, wo schlechten Einfluss auf uns haben oder wo uns schaden, eine Trennung zu machen und einen Neubeginn. Wenn uns Dinge zur Sünde verführen oder sonst was. Gut, dann Folie weiter. Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann noch eine weiter. Ja. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Also ich habe schon erwähnt, das Bild, das sich mir erschließt, ist, es entstehen Völker damals. Also das war noch nichts Besonderes. Auch Lot dann, von Lot lesen wir dem Neffen, da stammen auch zwei Völker ab. Ammoniter, Moabiter, Alttestamentleser sind die vertraut, die stammen von Lot ab. Also das an sich war damals nichts so Besonderes. Aber Gott sagt, dein soll groß sein, Abraham. Das Volk, das von dir abstammt, Klammer auf, der du noch gar keine Kinder hast, Klammer zu, das soll groß sein. In unserer Zeit ist es nicht so mit den Völkern, also ja, man hat vielleicht Nachkommen oder so, aber die Völker sind da, die sind erstmal da, das ist anders als in dieser Zeit. Dann heißt es weiter, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Dann habe ich wieder gedacht an Babel mit dem Turm. Die Menschen wollten sich einen Namen machen, steht ausdrücklich dabei. Und sind dann doch, weil Gott eingegriffen hat, zerstreut und es war nichts mit Namen, Diffusion in alle Richtungen. Aber Gott sagt, ich will dir einen Namen machen. Dein Name soll bleiben, Abraham. In diesem Kontext des Auseinanderdriftens oder Verstreuens. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Eben, auch da habe ich mir versucht vorzustellen, wie sahen die Völker aus, die Abraham kannte, eben klein und Gruppen. Und es passt auch ins Bild, wenn wir bei Abraham weiterlesen. Manche kennen die Geschichten. Als er da nach Kanaan kommt, später Abraham, da waren dann schon Völker. Aber das scheint alles noch klein. Ja, mit einem schließen sie, obwohl er da nur Gast war, einen Nichtangriffspakt. Oder einmal, als er nach Ägypten zieht, bei Abraham, dann ist er gleich mit dem Pharao im Gespräch, also er war noch nicht so endlos ewig da getrennt. Oder der Krieg mit den Königen, manche kennen vielleicht die Geschichte, wo Lot befreit, Abraham greift ein, befreit Lot. Da sind so Könige beschrieben, wo man sich wundert, hä, was sind das, das sagt einem gar nichts, was soll denn das? Aber einfach, es waren einfach kleine Gruppen, ganz anders als später dann mal die Babylonier oder Perser, da 1000 Jahre später. Jetzt haben wir 2022. Was wurde aus diesen Versprechen, die Gott vor 4000 Jahren Abraham gegeben hat? Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ist es so gekommen? Heute? Wird sagen, ja. 12 Söhne, 12 Stämme, Israel bis heute gibt es Volk der Juden, also die Religion der Juden, das Volk Israel. Wenn man jetzt noch mit Paulus mitdenkt, neutestamentlich, und Israel noch geistlich deutet, dann sind wir auch Nachkommen von Abraham. Dann weiter, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, also in anderen Übersetzungen bekannt machen oder auf der ganzen Welt bekannt machen, je nach Übersetzung. Versprechen erfüllt. Wir sind heute hier in Heilbronn, 4000 Jahre später, und reden über Abraham. Und in jedem Land der Welt ist Abraham bekannt. In manchen Weltreligionen ist er bekannt, aber überall gibt es auch Leute, die an Jesus glauben und die den Namen Abraham auch kennen, weil sie in der Bibel lesen. Versprechen erfüllt. Alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Ist auch erfüllt. Wie muss ich das verstehen? der eine Nachkomme von Abraham ist auch Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Retter für alle Menschen. Heute, wenn man heute in die Welt guckt, in jedem Volk, in jeder Stadt gibt es Leute, die Jesus nachfolgen und so gesegnet sind, also auch erfüllt. Dann habe ich mich erinnert an ein Buch, das ich früher hatte, mal eine Folie weiter. Das Deutsche hieß Gebet für die Welt und das Englische Operation World. Wer kennt das oder kannte das? Manche, also ja, Olli kennt es. Und ich hatte das früher, so ein mordsdicker Schinken, und da waren alle Länder der Erde beschrieben mit Informationen und Gebetsanliegen, mit dem Ziel, dass du über jedes Land der Welt Informationen hast, wo du beten kannst für das Land. Und ich habe mich, vor einem Monat oder vor 2 Monaten, habe ich mich mal erinnert, ey, was ist denn aus dem Buch geworden? Weil in meinem Regal stehen noch die dicken Schinken. Und dann habe ich gesehen, da gibt es heute eine App, Operation World, habe ich mir dann runtergeladen, mal eine Folie weiter. Und da gibt es dann, die Idee ist, dass du einem Jahr dadurch alle Länder beten kannst, für die Christen, für die Missionare und so weiter. Und da hast du dann, zeigst du jeden Tag für das Land, wo gerade gebetet wird, Informationen an Gebetsanliegen, also wen es interessiert, App heißt einfach Operation World. Und was ich toll finde, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ganz unten steht 393 App-Nutzer beten. Und ich kann jetzt hier rechts unten klicken, ich will beten, dann werde ich da mitgezählt. Und das finde ich, hat mich da begeistert, weil da siehst du, hey, weltweit beten jetzt auch gleich mit dieser App für dieses Land so und so viel Leute. Das fand ich irgendwie fantastisch da. Ja, das nur nebenbei. So, nächste Folie. Da ging Abraham los, wie der Herr es befohlen hatte. Jetzt noch eine Folie. Da sieht man dann die ganze Route, die dann Abraham in der Summe gezogen ist. Wie lange in Haran war, wissen wir nicht. Also knapp 2000 Kilometer, bis er dann im Land Kanaan war. Und dann heißt es weiter. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abraham weiter durch das Land. Es war zu dieser Zeit von den Kanaanitern bewohnt. Abraham kam bis zu einer Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte, dieses Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen an. Das Altarbauen hat mich angesprochen. Und wer mich kennt, weiß, ich habe viel Kinderarbeit gemacht, deshalb mache ich dann immer natürlich in der Jungschau mit Kindern irgendwelche anschaulichen Aktionen. So, also jetzt ganz primitiv, ja, Abraham sammelt Steine, schichte die aufeinander und baut ein Altar. Und dann betet er. Und warum spricht mich das an, habe ich mich auch gefragt. Weil es ist nicht ein, ich bete auf Knopfdruck, sondern ich bereite mich vor, um Gott zu begegnen. Ich mache mich auf den Weg, um Gott zu begegnen. Ich merke bei mir, wenn ich in meinem Alltag, der oft dann hektisch und stressig ist, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich 10 Minuten, wo ich beten kann. Und das können sehr wertvolle 10 Minuten sein. Aber oft ist es dann auch so, ich bin so voll mit Gedanken, mein Kopf voll, die 10 Minuten, ja Gott, Jesus, jetzt habe ich Zeit und die Zeit ist gleich zu Ende, danach muss ich das machen und so weiter. Also so ist ja oft der Alltag, aber bei diesem Altar bauen, das ist so ein, ich bereite mich vor, also ich habe Zeit und baue das. Und dann habe ich mich gefragt, ich baue natürlich kein Altar und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber was mir hilft oder was ich oft mache ist, ich habe so eine Strecke im Wald, wo ich bete, wo ich, sag mal, 1 bis 2 Mal in der Woche laufe und bete. Und für mich fängt die Zeit aber an, indem ich fahre dann ein Stück mit dem Auto 5 Minuten, indem ich ins Auto steige und dahin fahre und dann laufe ich vom Parkplatz da, bis der Wald beginnt. Und spätestens dort, aber fange ich dann an, so mit Gott zu reden. Aber dieser Weg hinzu, zu meinem Weg, zu meinem Platz, das hilft mir schon, also da bete ich vielleicht nicht, aber es gehört für mich schon so dazu, das hilft mir. Runterzufahren und mich vorzubereiten. Dann habe ich noch eine Folie. Das ist jetzt eine Mindmap. Das ist, was jetzt hier steht, ist alles erfunden. Aber so, das mache ich auch manchmal. Ich mal auf, was mir durch den Kopf geht. Die Bereiche meines Lebens, ich habe es da hingeschrieben und versuche das ein bisschen aufzudröseln. Was ist da gerade alles und was läuft gut und wo gibt es ein Problem und was kann ich nicht überschauen? Also ich fange an und mal das auf und während ich das tue, ordnen sich in meinem Kopf schon Dinge und ich kriege selber ein bisschen Klarheit und dann spreche ich mit Gott drüber und sage, ja, dann liegt es ja da vor mir, vor Gott und sage, ja, das, du siehst es, das ist so, so und was machen wir da? Und dann kann ich mit Gott drüber sprechen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch noch eine Idee, was man so macht, um sich einzustimmen aus dem Stress raus? Ich weiß, manche zünden sich eine Kerze an, bevor sie in der Bibel lesen oder beten wollen. Ein Freund von mir, der stellt sich eine Ikone auf. Früher konnte ich mit sowas gar nichts anfangen, heute verstehe ich das. Er betet nicht die Ikone an, aber es hilft ihm einfach, sag mal, was weiß ich, runterzufahren, wie gesagt, um sich dann auf Gott auch auszurichten. Und was natürlich auch viele machen, auch in unserer christlichen Kultur, dass wir singen, Lieder singen. Das macht ihr vielleicht auch, oder auch machen wir auch im Gottesdienst, wir singen und dann, um uns auf die um da schon Gott zu begegnen oder auch um uns einzustimmen auf die Begegnung mit Gott. Ich will dir auf jeden Fall oder euch Mut machen, dass man sich immer wieder auf den Weg macht und Gott sucht und neue Wege probiert, neue Wege sucht, die einem helfen, runterzufahren und also runterfahren ist halt bei gestressten Leuten wichtig, andere sind ja sehr unterschiedlich, aber einfach auch neue Wege ausprobiert, um diesem Gott zu begegnen. Gehen wir noch ein Bild weiter. Ja, da haben wir angefangen mit dem Bild. Und letztendlich, das war auch ein Ort des Gebets. Aber es war kein guter Ort des Gebets. Da wurde nicht zum richtigen Adressaten gebeten, da wurde letztendlich Schöpfung angebetet. Und hier, uns vom Bibel her, endet unsere, so wie ich erzählt habe, hier bei diesem von Abraham gebauten Altar, viel unscheinbarer sicher gewesen als jetzt der Zikkurat damals und so. Aber es kommt auf die richtigen Adressat an. Und zudem, ihn zu suchen, da möchte ich einladen. Und ich möchte zum Abschluss beten. Jesus Christus, wir danken dir für die Berichte in der Bibel, auch über die ganz alten Berichte. Und Jesus, wenn ich es lese, staune ich, dass ich so Einblicke haben kann in diese lang vergangene Welt und lang vergangene Zeit. Und doch bist du heute der gleiche Gott, wie der, zu dem Abraham damals gebetet hat und der du Abraham damals gerufen hast. Und hilf mir und hilf uns, dich immer wieder zu suchen, die Bibel aufzuschlagen und nach dir zu fragen. Und bitte lass uns dann auch erfahren, dass du zu uns sprichst und uns begegnest. Amen.